Jetzt verlassen wir für einige Zeit den Lieddichter Walter und wenden uns seiner Sangspruchdichtung zu, einem Genre, darin er die eigentliche Größe seiner ingeniösen Begabung demonstriert, damit bis auf den heutigen Tag zum größten politischen Lyriker, zum größten Kasualdichter wurde in deutscher Sprache. Die lyrische Gattung des Spruchs, die gab es schon vor Walter, wenn auch nur in Spuren, oder jedenfalls uns nur in Spuren, überliefert, verbunden mit Namen wie Herger oder Sperrvogel. Formal bestimmt sich der Spruch durch seinen Don, das muss ich erklären, terminologisch, unter Ton, mit Hochdeutsch Don, ist zu verstehen das Gesamt von metrischen Elementen und reimlichen Elementen, also von Metrum und Reimschema innerhalb des Gerüstes einer Strophe. Der Don ist ein Originalprodukt, gehört seinem Erfinder. Man darf ihn nicht stehlen. Döne Dieb zu sein, ist eine große Schande. Mehrere Strophen des gleichen Tons können eine gewisse Zueinandergehörigkeit aufweisen. Grundsätzlich aber ist der Spruch einstrophig. Und was das Inhaltliche angeht, so finden wir in ihm vor allem Gnomik, also Lebenserfahrung, Lebensweisheit, Didaxe, einfache Formationen des Denkens, der Erfahrung, des Fühlens, des Hungers, der Kälte, des Todes, der Erziehung, des Mahnens, der Lebensklugheit, der Schadenserfahrung, des Alters, des Unbehaustseins. Oft demonstriert übrigens auch an Tierbeispielen. Und natürlich spielen Gott und der Teufel hinein. Der Spruch ist eine prinzipiell subliterarische Gattung, dem Bereich der Kleindichtung angehörig, wie etwa das Rätsel. Ich sagte schon, nur Reste der Spruchdichtung vor Walter sind uns überliefert. Und nun kommt er, wahrscheinlich 1198, und seine große Tat ist, er nimmt dieser Walter den Spruch von der Straße und hebt ihn an den Hof. Er nimmt ihn auf in den Bereich der adligen, der adelsgebundenen Lyrik. Und statt der gewohnten Eintonigkeit, in der monoton die Vorgänger dichteten, sangen, erfindet er die Vielfalt von nicht weniger als 13 verschiedenen Tönen. Und zu dieser formalen Ausweitung tritt dann eben die thematische, er begreift den Bereich der Politik ein. Ja, er macht den Spruch vornehmlich zum Instrument schärfster politischer Aussage. Es ist selbstverständlich, dass das Verstehen von Walters politischer Lyrik gebunden ist an die Kenntnis der historischen Vorgänge, die faktischen Anlässe. Ebenso verständlich ist, dass diese Vorgänge und Anlässe in unserem Zusammenhang nicht dargestellt werden können, dann würde das, was wir hier machen, ja ausufern zu einem Geschichtskolleg. Ich muss mich also hoffend darauf verlassen, dass die lediglich tabellarische Erwähnung der historischen Daten den zugehörigen Kontext im Hörer wachruft oder ihn ermutigt, sich seiner zu vergewissern mit Hilfe eines historischen Handbuchs. Also, 1197 im September stirbt Barbarossas Sohn, der mächtige, gewalttätige Heinrich VI., stirbt in Messina und im Reich brechen Unruhen aus. Denn die Figur des Kaisers repräsentiert ja Pax et Justitia, Friede und Recht. Und sie sind nunmehr gefährdet, ja, sie sind aufgehoben. Weihnachten dieses Schicksalsjahres 1197 wird der jüngere Bruder Kaiser Heinrichs von der staufischen Partei als Reichsverweser per Procuratorem anerkannt. Das ist der Herzog Philipp von Schwaben. Und im Frühjahr des nächsten Jahres, im März 98, wird dieser Philipp von Schwaben von der Mehrheit der deutschen Fürsten in Mühlhausen zu Thüringen gewählt zum deutschen König. Nun aber formiert sich die Gegenpartei, die der Welfen, die sich auflehnt gegen ein staufisches Erbkönigtum. Der Welfe Otto von Braunschweig oder Otto von Poitou, Neffe von Richard Löwenherz, wird nun Thronkandidat der Welfischen Partei. Und dieser Otto wird im Juni des Jahres 1198, einige Monate also nach Philipp von Schwaben, wird in Köln zum König gewählt von der antistaufischen Partei. In eben diesem Juni geht Philipp von Schwaben die Allianz ein mit dem Franzosenkönig Philipp August gegen Otto IV. Und gegen Richard Löwenherz. Im Juli lässt Otto sich in Aachen krönen durch den Erzbischof von Köln. Beides legitimierende Posten, die Stadt Köln und ihr Erzbischof. Aber er wird nicht gekrönt mit den echten Reichsinsignien, das ist ganz entscheidend. Und im September dieses Jahres 1198 lässt sich Philipp mit den echten Reichsinsignien krönen, aber nicht vom rechten Bischof, sondern von dem Bischof von Tarentaise in Burgund, Aimo von Tarentaise, und auch am nicht rechten Ort, nämlich nicht in Aachen, dem Krönungsort Karls des Großen, sondern in Mainz. In diesem Jahre 1198 ereignet sich die große Wende in Walters Leben. Er findet Unterkunft am staufischen Königshof Philipps. Ja, er wird zum Sprecher, er wird zum Propagandisten des staufischen Hofes und seines Königs. Der sogenannte Reichston mit seinen drei Strophen zählt zu Walters berühmtesten Dichtungen, ein dreistrophiger Zyklus eben, den wir den Reichston nennen. Alle drei beginnen mit dem Ich, dem herrischen, sehr walterschen Ich, kein Dichter des Mittelalters sagt so häufig Ich, und einem sinnlichen Gestus. Ich saß, ich horte, ich hörte, ich sah, ich sah. Beginnen wir also mit dem vermutlich ersten, den ich in der Fischer-Ausgabe als Nummer 36 als zweiten eingeordnet habe, aber das möchte ich kritisieren. Ich denke doch, mit allen drei Handschriften sollten wir ihn an die Spitze stellen. Ich saß auf einem Steine, Fischer-Ausgabe Nummer 36. Ich verlasse jetzt für die Reichssprüche die Übersetzung Simrocks und ziehe die von P. Hase vor, die abgedruckt ist im Anhang der Fischer-Ausgabe. Ich saß auf einem Stein, schlug übers Bein das Bein. Den Ellenbogen setzt sich drauf und stützend nahm die Hand mir auf das Haupt, mit Wange und mit Kinn. Verzweifelt dachte ich her und hin, wie man auf Erden könne leben. Ich wusste keinen Rat zu geben, wie man drei Ding besäße und keins das andere fräße, in Ehren und in Gold zu leben, das pflegt sich meistens aufzuheben. Doch beide überstrahlt der Stern der Gnade unseres Himmelsherrn. Die drei wollt ich zusammen zwingen, zu meinem Schmerz will's nicht gelingen, das Reichtum, Ansehen in der Welt mit Gottes Gnad zusammenfällt und sie drei in ein Herz gelangen. Weg und Steg sind abgefangen, die Falschheit hockt im Hinterhalt und auf der Straße fährt Gewalt. Friede und Recht sind tödlich verwundet, den Dreien wird keine Sicherheit, bevor die zwei nicht ganz gesundet. Da sitzt er also auf einem Stein, wie die bekannte Miniatur aus der Manesse-Handschrift und auch aus der Handschrift B uns vorführt. Das ist die alte, aus der Antike schon überlieferte Stellung des Nachdenkenden, des Versonnenen. Eine typische Ausdrucksgebärde im Mittelalter, nicht nur im Mittelalter, weit verbreitet. Denken Sie an den Denker von Rodin. Es ist die Haltung des kreativen Menschen, der auch der Melancholiker ist. Es ist der Richter, der zum Spruchdichter werden musste. Das ist jetzt Walter. Und als solcher hat Walter der ritterlichen Dichtung ich sagte es schon, eine neue, bisher unhöfische Provinz hinzu erobert. Er zitiert hier nun eine berühmte Trias, einen sogenannten Güterternar. Fahrendes Gurt, das ist in der antiken Wertphilosophie, Plato, Aristoteles, besonders aber die Stoa und Cicero, fahrendes Gurt, das ist das Utile. Die Ehre ist dort das Honestum und Gottes Hulde ist das Summum Bonum. Der Spruch gibt also die Stimmung in der heillosen Lage nach dem Tode Heinrichs des VI. Wieder. Gipfelnd in der verzweiflungsvollen, die Ethik der höfischen Kultur schlechthin repräsentierenden Frage, wie man zerwerlde solde leppen. Wie lebt man nur? Eine Frage, die sich wahrlich nicht aufs Mittelalter beschränkt. Und zur Schilderung dieser furchtbaren Stimmung bedient Walter sich der Elemente der augustinischen Geschichtstheologie oder Geschichtsphilosophie. Der Kaiser, ich sagte, es ist der Garant von Pax und Justitia. Sie zu wahren hat er im Krönungseid geschworen und nunmehr ist die Weltharmonie, ist die kosmische Ordnung zerstört. Mit dem Friede und mit dem Recht ist auch Gottes Hulde vernichtet, da ja der Statthalter Gottes auf Erden nicht mehr ist, nämlich der Kaiser. Walter ist uns Repräsentant einer Zeitstimmung, für die wir viele Zeugnisse haben. Ich beschränke mich auf drei Zeilen aus des Königs Philipp Denkschrift. Nach dem Tode unseres geliebten Herrn und Bruders, des erhabenen Kaisers Heinrich, geriet das Reich in Verwirrung. Unrecht und Aufruhr zerfleischten es, warfen es hin und her. Und nun lese ich diesen ersten Reichsspruch nochmal in seiner originalen Fassung. Ich saß auf einem Steine und dachte Bein mit Beine. Da uf satzte ich den Ellenbocken. Ich hätte in meine Hand gesmorgen das Kinn und ein min Wange. Do dachte ich mir viel Ange, wie man zerwerlte sollte leben. Dech einen Rat konnte ich gegeben, wie man drüding erwurbe, der keines nicht verdurbe. Die zwei sind Ehr und fahrende Gurt, das dick einander Schatten tut. Das drittest Gottes Hulde, der Zweier Übergulde. Dü wollt ich gern in einen Schrien, ja leider, dessen mag nicht gesehen, dass Gurt und weltlich Ehre und Gottes Hulde mehre zusammene in ein Herze kommen. Stieg und de Weg sind in benommen, untrüf ist in der Saße, Gewalt fährt uf der Straße, Friede und Recht sind sehre wund. Dü drühen haben geleit es nicht, dü zwei en werden eh gesund. Friede und Recht sind die zwei. Und nun der zweite Spruch im Reichston. Ich hort die Wasser Diersen. Wieder in der Übersetzung von Haase im Anhang der Fischerausgabe. Die Flüsse hörte ich gehen und Fische konnte ich sehen. Ich sah, was vorkommt in der Welt, Gras und Laub und Wald und Feld. Ich sah, was läuft, sah, was da kreucht. Ich sah, was schreitet, was da fleucht. Sah alles und tu euch bekannt, dass ich in stetem Kampf sie fand. Sie mögen kriechen oder gehen, ich hab sie immer kämpfen sehen. Auch was da fliegt, kämpft alle Zeit. Doch ist noch Sinn in solchem Streit. Sie glaubten an sich selbst nicht mehr, wenn nicht Gewalt und Ordnung wär. Sie wählen König, Stand und Recht. Sie setzen Herren, setzen Knecht. Wie wenig, heilges Reich, bist du der Ordnung gleich, da selbst bei Fliegen Herrscher sind. Doch deine Ehre, die zerrinnt. Wach auf, bedenke dich. Die Könige spreizen sich, bedrängen dich, wollen eigenes Glück. Filippo setzt die Krone auf, weiß in die Schranken, sieh zurück. Das muss gedichtet worden sein zwischen Philipps Wahl und dann seiner Krönung. also im Frühjahr 1198. Das naturwissenschaftliche Wissen des Mittelalters ist hier bei Walter angewandt auf die Frage der Ordnung bzw. der Unordnung, der Ordinatio oder Inordinatio. Die Tiere selbst, so dumm sie sind, kennen ordnungsstiftende Hierarchien. Diese Hierarchie ist das Symbol des gottgeschaffenen Schöpfungszustandes und seiner Harmonie. Man kann diese Verse nur verstehen aus der Kenntnis von Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, wie das berühmte Werk von Percy Ernst Schramm heißt. Die Insignien sind identisch mit dem von ihnen signifizierten Amt und identisch mit der Person, die diese Insignien trägt. Das heißt, die Krone ist identisch mit dem Herrscher und beide sind identisch mit dem Rieche, dem Reich. Und die Zirkel sind die Armenkönige. Das sind die, die nur einen Reif tragen, nicht den überwölbenden Bogen, der ihre Krone erhöht. Das sind die rivalisierenden, den Deutschen bedrängenden Mächte, England und Frankreich. Und der Weise, das ist das Waisenkind also, nicht wahr, ist der Orphanus, der Einzigartige. Es gibt nicht seinesgleichen. Ein Edelstein, der Kraft seiner Einzigartigkeit die ganze Kaiserkrone dominiert, beherrscht. Und deswegen kann die Krone auch der Weise genannt werden. Ich lese diesen zweiten Reichsspruch mittelhochdeutsch. Ich hurt ein Wasser diersen und sag dir Fische fließen. Ich sag's, was in der Welte was, Feld, Wald, Laub, Rohr und de Gras. S'was krüchet und de flüget und Bein zur Erde büget, das sag ich und de sag ü das, der keines lebet ahne Hass. Das Wild und das Gewürme, dir strieten starke Stürme, samt turnt dir Vogel unterin. Wann, dass sie habend einen Sinn, se duchten sich zernichte, sie entschürfen stark Gerichte. Sie kier sind Könige und Recht, sie setzen Herren und Knecht. So weh der Tüschü Zunge, wie es steht din Ordnunge, dass nu du Muck ihr König hat, und das dien er also zergat. Bekehre dich, bekehre, dir Zirkel sind zu Heere, dir armen Könige dringen dich. Philippe setzt den Weisen uf, und heiß sie tretten hinter sich. Der dritte Spruch im Reichston, Fischerausgabe Nummer 37, ich sag mit meinen Augen. Er ist zeitlich wohl von dem ersten und zweiten durch circa 3 Jahre getrennt, und aus ihm atmet man die Stimmung der Trauer, des Schmerzes, der Verzweiflung über die von Gottes Schöpfungsordnung abgefallene Welt. Und wenn hier vom Papst von Rom scheltend gesagt ist, zwene Könige triegen, zwei Könige betrügen, dann sind damit wohl Philipp und sein Neffe Friedrich II. Gemeint, der schon als Kind, schon 1196, zum deutschen König gewählt wurde. Und die Zerstörung der Gotteshäuser meint natürlich nicht nur die Ruinierung von Gebäuden, sondern meint die Zerstörung der zwischen Gott und den Menschen mittelnden Gewalt. Und wenn Walter hier den Klausner apostrophiert, dann verkörpert der Klausner ihm den Geist des schlichten, redlichen Christentums, des Urchristentums. Mit meinen Augen sah ich an die Heimlichkeit von jedermann, so dass mir nicht verborgen blieb, was jeder sagte, jeder trieb. Ich hörte, wie in Rom man log, 2 Könige zugleich betrog. Chaos und Aufruhr brachen da so furchtbar aus, wie man's nie sah. Im Streit der 2 Parteien, der Kleriker und Laien. Das war die allergrößte Not, denn Leib und Seele lagen tot. Gewaltig stritt das Kirchenheer, die Zahl der Weltlichen wuchs mehr. Wie schnell ließ Rom das Schwert da fallen, die Stola wieder um sich wallen. Wohin's ihm passte, fiel der Bann, doch traf er nicht den rechten Mann. Da hat man Gottes Haus zerstört. Von fern in einer Klause hört man schmerzensreiches Klagen. Den Klausner hört man tragen vor Gott sein tränennasses Leid. Ach Herr, der Papst ist noch sehr jung, hilf du Gott deiner Christenheit. Dichterisch sind diese drei Strophen wohl das Größte, was politische Dichtung in deutscher Sprache je hervorgebracht hat. Drei Strophen, wie aus einem Guss, Poesie wie ein Schwert oder wie ein Hammer. Und wichtig ist auch der Hinweis auf das Formale, jede dieser Strophen hat 100 Hebungen, also 100 Takte, die Zahl also als Ordnungsfaktor. Ich lese den dritten Spruch mittelhochdeutsch. Ich sah mit meinen Augen, Mann und wie betaugen, dass ich gehorte und gesagt, was ihr men tätz, was ihr men sprach. Zu Rome hurt ich liegen und zwene Könige triegen. Davon hurb sich der meiste Stried, der Evas oder ihr man sieht. Durch sich begunden zweien die Pfaffen und Leien. Das, was ein Not vor aller Not, lieb unde Seele, lag da tot. Die Pfaffen stritten sehre, doch ward der Leien mehre. Du Schwert, du leiten sie der nieder und griffen zu der Stole wieder. Sie birnen, dir sie wollten, und nicht, denn sie sollten. Du sturte man, du Gotteshus. Ich hörte fern in einer Klus, Phil Michel ungebäre. Da weint ein Klosenäre. Er klaggete Gotte, sie nü leid. O weh, der Babest ist zu jung, hilf, Herre, diener Christenheit. Dem dritten Reichsspruch geht zeitlich wohl voran der Spruch, der Sangspruch, die Krone ist älter, deine König Philippus sie. Das ist in der Fischerausgabe die Nummer 38. Er muss gedichtet sein aus Anlass der Krönung Philipps am 8. September 1198. Und er deutet die Tatsache, dass die alte heilige Karlskrone dem jungen Kaiser wie angemessen passt, deutet diese Tatsache dahin, dass Philipp der von Gott bestimmte Kaiserherrscher ist. Wer von den Reichsfürsten noch schwankt, der solle sich nach dem Weisen, also dem Orphanus, auf der Stirnplatte der Kaiserkrone richten, dem Leitstern, wie auf nächtlichem Meer der Seefahrer sich richtet, sich orientiert nach dem Polarstern. Die Krone ist älter, als der König Philipp ist. Drum scheint's ein Wunder jedem Auge, das er misst, wie ihr der Schmied das rechte Maß verliehen. Sein kaiserliches Haupt geziemt ihr also gut, dass wer sie scheiden will, wie ein Verräter tut. Keins mag dem andern Schein und Glanz entziehen. Sie leuchten sich einander an. Die edlen Steine mit dem jungen, geweihten Mann. Der Anblick muß den Fürsten wohlgefallen. Wen nun nach anderm Herrn verlangt, der schaue, wem der Weise überm Scheitel prangt. Der mag ein Leitstern sein, den Fürsten allen. Es ging eines Tages, als unser Heere ward geboren, das ist der Spruch von der Magdeburger Weihnacht. In der Fischerausgabe die Nummer 39. Wir setzen ihn zuversichtlich in das Jahr 1199, in dem Philipp zu Weihnachten, das ist chronistisch bezeugt, in Magdeburg einen Hoftag abhielt. Zu verstehen ist auch dieser Spruch, nur im Zusammenhang mit dem vorigen von der passenden Krone und den drei Strophen im Reichston. Und diese wenigen Zeilen, die sind geradezu gedrängt von einer Symbolfülle. Ich lese erst einmal. Zu Magdeburg ging an dem Tag, da Gott geboren, ward von der Magd, die er zur Mutter sich erkoren, der König Philipp, schön und tadelsohne. Da gingen König, Kaisersbruder, Kaiserskind in einem Kleid, ob auch der Namen Dreie sind. Er trug des Reiches Zepter und die Krone. Gemessenen Schritts ging er dahin. Ihm folgte sacht die hochgeborne Königin, Ros ohne Dorn, ein Täublein sonder Gallen. Solch Fest noch sah man nirgendwo. Es dienten ihm die Thüringer und Sachsen so, dass es den Weisen musste wohl gefallen. Ich sagte, prall von Symbolfülle. Da ist erstens also der Hoftag anberaumt auf den Tag der Geburt des Friedensfürsten, Weihnachten. Zweitens an den Ort Mägdeburg. Das ist die Stadt, die Burg der Magd, der heiligen Jungfrau Maria. Und so wird auch die Königin mit ihr verbunden, denn die Königin, das heißt die Gattin König Philipps, ist die byzantinische Prinzessin Irene, die mit der Heirat Philipps den Namen Maria angenommen hat und die hier deutlich genug geschildert wird mit dem Attributen der Gottesmutter. Ros ohne Dorn, Taube ohne Galle. Ros ohne Dorn, ein Tube sonder Gallen. Schließlich wird hier das Geheimnis der Trinität angespielt. In einer Wart, da ging eins Kaisers Bruder und eins Kaisers Kind in einer Wart. Er ist also Philipp selber, er ist Bruder eines Kaisers, Sohn eines Kaisers, nämlich Barbarossas, und er geht in einer Gestalt, zwar doch dir Namen Driege sind, obwohl es sich doch um die Heiligkeit von drei Namen, einer Trinität also, handelt. Dieser knappe Spruch ist ein grandioses Zeugnis der Tiefe mittelalterlicher Geschichtsspekulation und staufischen Herrschaftsanspruchs und christlicher Reichsmetaphysik und von Walter staunenswert gemeistert in knappster Form. Und so werden wir denn auch die Wiesen, da das Wohlgefallen angespielt wird, da die Wiesen wohl die Magi bedeuten, die heiligen drei Könige, die hier, dass es den Wiesen musste wohlgefallen, gutheißen, was geschieht und den Statthalter Gottes anbeten, so wie sie einst das Kind angebetet haben. Sie sind für die staufische Partei reklamiert von Walter, sehr klug und sehr geschickt, nachdem Barbarossa ihre Reliquien 1164 nach Köln hatte transferieren lassen, das heißt in den Herrschaftsbereich der Welfenpartei. Nun aber sind sie bei Philipp.